Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundesregierung ist mit ihren Plänen für eine Pkw-Maut in Deutschland gescheitert. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschied, dass das Abgabemodell nicht mit EU-Recht vereinbar ist. Es benachteilige Bürger anderer Staaten, weil diese im Gegensatz zu deutschen Autofahrern nicht an anderer Stelle entlastet würden. Geklagt gegen die Mautpläne, die vor allem von der CSU vorangetrieben worden waren, hatte Österreich. Dort begrüßte man das Urteil.
Wer die Autobahn nutzt, soll dafür auch zahlen, so der Grundgedanke der geplanten Pkw-Maut. Maximal 130 Euro für die Jahresvignette waren vorgesehen, für Deutsche und Ausländer. Aber bei Autos, die in Deutschland zugelassen sind, sollte gelten, was man für die Maut bezahlt, wird mindestens in gleicher Höhe von der Kfz-Steuer abgezogen. Eine Entlastung also und ein Verstoß gegen EU-Recht.
Der Gerichtshof hat entschieden, dass die Pkw-Maut, wie sie geplant ist, diskriminierend ist, weil sie in Wirklichkeit nur die Halter von im Ausland zugelassenen Fahrzeugen trifft.
Die EU-Verträge verbieten es, Bürger wegen ihrer Staatsangehörigkeit zu diskriminieren, also ohne Grund unterschiedlich zu behandeln. Österreich hatte gegen die deutsche Regelung geklagt und gewonnen.
Nachdem ich überzeugter Europäer bin, bin ich der Meinung, dass dieser Entscheid, dieses Urteil des EuGHs wirklich ein guter Tag für die Europäische Union ist und für die Gemeinschaft vor allem.
So wie geplant wird die Maut also nicht kommen. Der Gerichtshof hier in Luxemburg sagt, es ist grundsätzlich möglich, Infrastruktur wie Autobahnen über die Nutzer zu finanzieren, wenn man die Vorgaben des EU-Rechts beachtet. Das bedeutet, eine Neuauflage mit grundlegenden Nachbesserungen wäre rechtlich möglich, soweit das politisch gewollt ist. Der Ball beim Thema Pkw-Maut ist nun wieder im Feld der Politik.
Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist die Zukunft der Maut in Deutschland offen. Parteiübergreifend wurde die Forderung laut, nun sämtliche Mautpläne aufzugeben. Verkehrsminister Scheuer räumte ein, die Abgabe sei in ihrer jetzigen Form vom Tisch. Das Urteil kam für Beobachter auch deswegen überraschend, weil die EU-Kommission 2016 Bedenken gegen die Maut fallen gelassen hatte.
Andreas Scheuer muss hier nicht das Ende irgendeines Projektes verkünden. Die Pkw-Maut war das Prestigeprojekt seiner CSU. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs erwischt ihn offenbar kalt.
Ein überraschendes Urteil. Ja, es ist bedauerlich. Aber das Urteil ist zu respektieren und zu akzeptieren. Politisch gesehen und politisch bewertet ist die Pkw-Maut in dieser Form somit leider vom Tisch.
Wie überraschend das Urteil für Scheuer kam, zeigt sich auch daran, dass er bereits Fakten geschaffen hatte. Beraterkosten, Gutachten, Verträge mit privaten Betreibern, die Maut erheben sollten und die auf Jobportalen schon nach Mitarbeitern suchen. Sie könnten Entschädigung fordern.
Das Projekt aus dem bayerischen Bierzelt, die Pkw-Maut, hat bereits 142 Millionen Euro an Steuermitteln gekostet. Die wurden ohne Not versenkt. Wir haben immer davor gewarnt, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs abzuwarten.
Alle Zahlen haben darauf hingewiesen, dass die Quatschmaut der CSU am Ende über die hohen Bürokratiekosten die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler mehr Geld gekostet hätte, als die Einnahmen gewesen wären.
Außerdem waren bereits Gelder aus erwarteten Einnahmen der Maut für Infrastrukturprojekte wie Autobahnsanierungen im Haushalt eingeplant. Hier klafft jetzt ein Loch.
Was wichtig ist, dass die Infrastrukturzusagen des Bundes, auch der Bundesregierung, gegenüber wichtigen Verkehrsprojekten jetzt nicht mit der Entschuldigung Maut aufgeschoben werden. Wir erwarten, dass der Bund seine Gelder für Infrastruktur auch bereitstellt.
Eine Arbeitsgruppe im Verkehrsministerium soll nun klären, wie groß die Lücke im Haushalt ist und wie hoch genau die bisherigen Kosten. Sie hat bereits heute mit der Arbeit begonnen.
Innenminister Seehofer hat den Mordfall Lübcke als neue Qualität rechtsextrem motivierter Gewalt eingestuft. Dies sagte er auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz mit Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz. Die Bundesanwaltschaft hatte gestern die Ermittlungen gegen einen 45-jährigen Tatverdächtigen übernommen, der dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet wird. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung gibt es Hinweise auf Mittäter und Mitwisser.
Es gibt noch eine Menge aufzuklären, das ist wohl die Hauptbotschaft dieser drei Herren heute. Vieles ist und bleibt vorerst im Wagen, betont wird.
Soldaten ein rechtsextremistischer Anschlag auf einen führenden Repräsentanten des Staates ist ein Alarmsignal und richtet sich gegen uns alle.
Ein Bild des Tatverdächtigen Stefan E. aus dem Jahr 2002. Ob dieser allein gehandelt habe oder Teil einer Gruppe oder gar eines Netzwerkes sei, sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar, heißt es auf der Pressekonferenz. Jedoch, ob der Verdächtige, der hier in seinem Kasseler Wohnhaus festgenommen wurde, Helfer hatte? Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung gehen Ermittler in Hessen hier sogar Hinweisen nach. Ein Zeuge gab gegenüber der Polizei an, in der Tatnacht einen Schuss gehört zu haben. Anschließend seien zwei Autos in aggressiver Art durch den Ort gefahren. Der wegen einschlägiger rechter Taten vorbestrafte Verdächtige sei, so der Präsident des Verfassungsschutzes, in den letzten Jahren von seiner Behörde nicht mehr beobachtet worden.
So wie wir auch bei den Islamisten die Kategorie der Schläfer kannten, so müssen wir eben ein solches Szenario auch im Bereich des Rechtsextremismus für möglich ansehen.
Der Name des Tatverdächtigen sei in den Akten des NSU-Untersuchungsausschusses aufgetaucht, heißt es von Innenpolitikern im Bundestag. Umso mehr stelle sich die Frage:
Was hat man getan zur Zerschlagung und Identifizierung von rechtsterroristischen Netzwerken? Hat man alle Informationen, die über sowohl den mutmaßlichen Täter als auch über andere bekannte Personen da sind, entsprechend ausgewertet?
Aus Sicht des Verfassungsschutzes war Stefan E. 10 Jahre lang nicht auffällig. Fraglich bleibt, was in der Zwischenzeit passiert ist.
Auch nach der zweiten Abstimmung der britischen Konservativen über den Parteivorsitz liegt Favorit Boris Johnson vorn. Wie die Tory-Fraktion am Abend bekannt gab, kam der Brexit-Hardliner auf 126 von 313 Stimmen. Im Rennen um die Nachfolge von Theresa May ziehen neben Ex-Außenminister Johnson 4 weitere Kandidaten in die nächste Wahlrunde morgen Nachmittag. Gemeinsam stellen sie sich noch am Abend einem TV-Duell im BBC-Fernsehen. Derjenige von ihnen, der als Tory-Chef antritt, wird automatisch neuer Premierminister. Der neue ukrainische Präsident Zelensky ist zu einem Antrittsbesuch nach Berlin gekommen. Bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel betonten beide, die EU-Sanktionen gegen Russland müssten fortgesetzt werden. Auf eine von Zelensky geforderte Ausweitung der Strafmaßnahmen ging Merkel nicht ein. Der frühere Schauspieler und Komiker will die Ukraine von Grund auf reformieren und den Konflikt mit den Separatisten im Osten des Landes überwinden.
Sie hatten bereits miteinander telefoniert. Jetzt trifft Bundeskanzlerin Merkel den neuen ukrainischen Präsidenten zum ersten Mal persönlich in Berlin. Militärische Ehren unter praller Sonne. Merkel zittert. Sie habe wohl zu wenig Wasser getrunken, sagt sie später bei der Pressekonferenz. Zu besprechen gibt es genug, der Konflikt in der Ostukraine weiterhin ungelöst. Der Gast sagt, die Sanktionen gegen Russland dürften nicht aufgehoben, müssten zur Not sogar verschärft werden. Wir wollen nicht, dass unsere europäischen Partner unter den Sanktionen leiden, aber sie sind der einzige Weg, diesen Konflikt ohne Blutvergießen zu beenden. 2014 hatte die EU scharfe Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt. Beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag sollen diese verlängert werden. Merkel spricht von sehr rechtswidrigem Verhalten Russlands, sagt aber auch:
Was die Sanktionen anbelangt, so haben wir jetzt heute nicht über eine Erhöhung gesprochen, sondern es geht um eine Weiterführung der Sanktionen. Und ich glaube, das ist auch der Weg, den wir jetzt beim Europäischen Rat bestreiten werden. Und es ist sehr gut, dass es darüber auch eine große Einigkeit innerhalb der Europäischen Union gibt.
Zelensky spricht in Berlin unter anderem mit Vertretern deutscher Parteien. Am Nachmittag hatte er den Bundespräsidenten getroffen. Steinmeier sieht im Amtsantritt Zelenskys eine Chance für konstruktive Entwicklungen im Ukraine-Konflikt.
In Berlin hat der rot-rot-grüne Senat heute Eckpunkte für seinen umstrittenen sogenannten Mietendeckel beschlossen. Demnach dürfen die Mieten 5 Jahre lang nicht angehoben werden. Mieten, die eine bestimmte Höhe übersteigen, sollen auf Antrag gesenkt werden können. Das entsprechende Gesetz soll spätestens im Januar in Kraft treten und rückwirkend von heute an gelten. Vertreter von Haus- und Wohnungsbesitzern kritisieren die Pläne.
Es ist juristisches Neuland, das die Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen heute betritt. Das Land Berlin will zeitweise verbieten, dass Mieten erhöht werden können.
Weil wir ein deutliches Problem haben mit den exorbitanten Mietsteigerungen, in unserer Stadt, nicht nur hier, sondern auch in anderen großen Städten ist das zu beobachten. In Berlin ist nochmal besonders hervorzuheben, die besondere Einkommenssituation, die ist geringer als in anderen großen Städten.
Kernstück des sogenannten Mietendeckels, das Einfrieren der Mieten für 5 Jahre. Ausgenommen davon sind die Erstmieten bei Neubauten. Zudem gilt die Regelung nicht für preisgebundene und Sozialwohnungen. Für Wiedervermietungen wiederum gilt, auch hier dürfen die Mieten nicht steigen. Streit gibt es darüber, ob das Land Berlin das überhaupt entscheiden darf. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages sagt nein, die Hoheit über die Mietengesetzgebung hat der Bund. Die Wohnungswirtschaft kritisiert zudem, das Gesetz bestrafe besonders die Vermieter, die bislang nicht ständig die Mieten erhöht hätten.
Gerade die Unternehmen, die wirklich sozial verantwortlich gehandelt haben, ganz wenig Überschüsse nur hatten, da ist der Überschuss sofort weg. Und was ist dann? Dann wird die Situation so sein, dass weniger Eigenkapital für Neubau zur Verfügung steht, dass weniger Geld zur Verfügung steht für Investitionen in den Bestand. Das heißt, der Bestand wird allmählich verfallen.
Im Dezember soll das Gesetz in Berlin beschlossen werden und dann rückwirkend ab heute gelten.
Der Fotograf Sebastião Salgado wird mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels geehrt. Der 75-jährige Brasilianer sei ein Künstler, der mit seinen Aufnahmen immer wieder Gerechtigkeit und Frieden einfordere, begründete die Jury die Entscheidung. Salgados Fotografien von Kriegsschauplätzen, Flüchtlingslagern, aber auch von der Natur und ihrer Zerstörung sind weltberühmt.
Es sind Abgründe, menschliche Abgründe, in die Sebastião Salgado mit seiner Kamera abtaucht. Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Hungersnöten, Flucht und Elend auf der ganzen Welt. Sie machen den Fotografen weltberühmt, der selbst vor 50 Jahren vor der Militärdiktatur in Brasilien nach Paris flieht. Über seine Fotoexpeditionen in Kriegs- und Krisengebiete erzählt er in einem Dokumentarfilm. Wir sind bösartige, schreckliche Tiere, wir Menschen. Egal, ob in Europa, in Afrika oder in Südamerika. Überall sind wir extrem gewalttätig. Die Qualen der Arbeit, das menschliche Leid bezeugen, das setzt ihm so sehr zu, dass er sich in seinen jüngsten Bildbänden einem neuen Sujet widmet, der Natur. Nach der Ausbeutung der Menschen wird die Liebe zum Planeten sein Motiv, seine Motivation. Wir sollten anfangen, mit dem Finger auf uns selbst zu zeigen. Die Erde wird zerstört, weil jeder Einzelne von uns zu viel verbraucht. Für den Erhalt der Regenwälder und die Wiederaufforstung gerodeter Wälder setzt Salgado sich mit seiner Organisation Instituto Terra ein. Auch dafür erhält der Fotograf nun den Friedenspreis.
Die französische Polizei hat heute den ehemaligen Präsidenten des Europäischen Fußballverbandes UEFA, Platini, in Gewahrsam genommen und verhört. Er wurde im Zusammenhang mit der Vergabe der Fußball-WM 2022 an Katar befragt. Die Behörden ermitteln wegen des Verdachts auf Bestechung und Korruption. Platini ließ mitteilen, er habe sich nichts vorzuwerfen. Die FIFA-Ethikkommission hatte Platini 2015 entmachtet nach einer dubiosen Millionenzahlung an ihn durch die FIFA.
Bei einem schweren Erdbeben im Südwesten Chinas sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 200 Personen wurden verletzt, berichten Staatsmedien. Das Zentrum des Bebens mit der Stärke 6 lag nahe der Stadt Yibin in der Provinz Sichuan. Mehr als 10.000 Häuser seien beschädigt oder eingestürzt. Rund 100.000 Menschen seien betroffen. Die Behörden begannen umgehend mit Bergungs- und Rettungsarbeiten.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 19. Juni.
Ein zur Nordsee ziehendes Tief lenkt spülheiße Luft heran, in der sich teilweise unwetterartige Gewitter entwickeln können. Heute Nacht gibt's in der Westhälfte einzelne, zum Teil kräftige Schauer oder Gewitter, die sich nach Osten verlagern. Von Südwesten klart es gleichzeitig auf. Im Osten beginnt der Tag mit ein paar Schauern oder Gewittern, dann auch dort, wie schon im übrigen Land, freundlich. Später vor allem über dem Bergland einzelne, ab dem Nachmittag im Nordwesten häufiger Schauer oder Gewitter mit Unwetterpotenzial. Am Niederrhein heute Nacht tropische 20, an den Alpen knapp über 10 Grad. An der See morgen 24 bis 27, sonst vielerorts 30 Grad und mehr. Am Donnerstag durchwachsenes Wetter, vor allem im Süden und Osten Unwettergefahr. Am Freitag noch ähnlich, aber am Samstag insgesamt wieder ruhiger und es wird deutlich kühler.
Ingo Zamperoni hat um 22.15 Uhr diese Tagesthemen aus die Maut, wie die CSU ihr Prestigeprojekt gegen die Wand gefahren hat. Und rechter Hass, die Wechselwirkungen zwischen Hetzrede und realer Gewalt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.